Click and Rush Episode 13. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und auf Blue Sky, wo jetzt richtig was los ist, warum auch immer.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin @JoachimHebel auf denselben Plattformen, Herr Hebel. Weißt du nicht warum? Weil auch Elon Musk jetzt großer Donald Trump-Versteher ist und deswegen jetzt alle sich politisch davon abwenden und sagen, sie gehen dort weg.
Okay, aber das heißt ja noch lange nicht, dass mir jemand folgen müsste.
Doch, deshalb. Weil natürlich alle jetzt abwandern und dann sagen, dann will ich das gleiche wieder dort haben quasi. Also darum geht's, deswegen gehen da alle weg und gehen alle zu Dingsguy.
Ja gut, selber schuld. Also nicht, dass ich den grundsätzlichen Abgang nicht mehr als nur nachvollziehen könnte. Es ist schade um den einen oder anderen Account, den ich dann vielleicht drüben nicht mehr finde, aber ansonsten könnte ich es nachvollziehen. Aber mir zu folgen war bislang noch relativ sinnlos. Aber ich gewöhne mir jetzt an, dass ich die Takes von Hüben auch drüben mache.
Ja, also dir zu folgen bringt wirklich nichts, weil du bist lost, wie wir alle wissen. Total lost und so weiter.
Dazu will ich nichts sagen.
Ja, ihr merkt schon, Uli ist heute gut gelaunt, weil sein Verein Manchester City verloren hat. Ist er nicht so gut gelaunt. Und ich sitze hier nach einem harten Wochenende im Schlafanzug vor dem Laptop. Ich glaube, das kann heute gut werden. Ich habe das Gefühl, das wird heute richtig gut.
Ja, es ist auch wieder eine dieser Folgen, wo es schon wieder klar war. Eigentlich müssten wir aussieben und dann kommt natürlich noch eine Trainerentlassung rein, mit der wir vielleicht starten sollten, weil für mich maximal überraschend, damit habe ich im Leben nicht gerechnet, dass Leicester City reagieren würde. Also ich weiß jetzt nicht, was die geglaubt haben, dass das passiert. Also klar, die Zahlen sagen im Moment, seit 4 Spielen nicht gewonnen. Die letzten beiden Leistungen waren sich verschlimmernd schwach, das muss man schon ehrlich sagen. Sowohl gegen United war es nichts Besonderes. Vor der Länderspielpause, nach der Länderspielpause gegen Chelsea war die erste halbe Stunde erschreckend. Aber da gibt es auch ein paar Erklärungen dafür, warum der Verein hat oder warum die Truppe vielleicht jetzt nicht unbedingt so agieren kann, wie sie sich's gerne wünschen würden. Und habe auch schon versucht, nochmal nachzuhören, was denn die Gründe sind, warum man da jetzt reagiert. Aber also für mich kam es maximal überraschend. Das war wirklich, als ich das gelesen habe bei Sky, du warst ja gestern parallel dann auf Sendung, als die Meldung kam. Aber ich habe das dann auch kommentiert. Das war aber eigentlich eher ein Versehen. Ich habe es dann aber nicht mehr gelöscht. Es war wirklich einfach nur ein okay. Und genauso ist bis heute irgendwie die Entgegennahme dieser Entscheidung. So ganz clever werde ich da nicht raus.
Ja, also ich habe gestern, das ist ja auf Sendung dann noch verkauft, also ich habe dann auch natürlich gleich nachgeschaut. Es sind ja Bilder aufgetaucht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also sowas habe ich echt selten erlebt und das ist wirklich eine absolute Sauerei. Ernsthaft, sowas geht überhaupt nicht. Die Leicester-Spieler sind erwischt worden in einem dänischen Nachtclub nach der Niederlage gegen Chelsea und haben dann sogar eine Nachricht hochgehalten, Enzo, we miss you, was eine absolute Sauerei ist, sorry, aber also das zeigt natürlich auf der einen Seite, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Spieler jetzt nicht unbedingt das Beste gewesen sein kann, dass die Enzo Maresca zurückhaben wollen, okay, nur sowas zu tun, zeigt ja auch irgendwie, was das für ein Sauhaufen ist, sorry, aber das geht eigentlich einfach überhaupt nicht. Sowas ist total unprofessionell und in der heutigen Zeit, wisst ihr ja auch, genauso gut wie ich, das könnt ihr nicht verstecken. Das wird innerhalb von 3 Sekunden irgendwo auftauchen und die Leute werden das innerhalb von 3 Sekunden natürlich dann auch im Internet viral gehen lassen, weil ja jeder mittlerweile sein dämliches Handy dabei hat. Also ich verstehe es überhaupt nicht, wie man sowas machen kann und es zeigt wirklich die Unprofessionalität dieser Mannschaft. Es ist wirklich einfach eine Sauerei. Selten sowas gesehen und dann zeigt es ja auch logischerweise die Gräben in dieser Mannschaft beziehungsweise den Graben zwischen Mannschaft und Trainer und wenn das dann irgendwie auch zum Board durchgedrungen ist, dann wird vielleicht da jemand reagiert haben. Plus, man muss ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt war Steve Cooper ja noch für die Mannschaft verantwortlich. Das heißt, mit dieser Anti-Cooper-Handlung könnten sie vielleicht sogar dazu beigetragen haben, dass das Board sagt, Leute, ihr habt eure Spieler nicht unter Kontrolle. Was ist denn hier los? Ciao. Also wer weiß, ob da nicht das andere dann logischerweise hinter sich oder nach sich gezogen hat. Fakt ist, es ist einer der unprofessionellsten Momente, die ich in der Premier League-Geschichte jemals gesehen habe, dass eine ganze Mannschaft einfach in Dänemark feiern geht und sich den alten Trainer zurückwünscht und auf den aktuellen Trainer uriniert, nett gesagt.
Ja, es ist ein bisschen komisch, weil man hat halt Unterschiedliches gehört. Also logischerweise haben wir auch in der Saisonvorschau und ich glaube irgendwann mal an einer Stelle auch so besprochen. Logischerweise ist das natürlich ein Schritt, der schon enorm ist, was jetzt so den Wechsel der Spielstile betrifft von Enzo Maresca auf Steve Cooper. Aber es ist halt auch der Wechsel von zweite Liga auf erste Liga. Und da haben wir ja beide unisono gesagt, na ja, eventuell ist es gar nicht so unclever, dann jemanden zu holen, der ein Defensivtrainer ist. Macht euch da mal ein Sternchen dahinter, weil darüber werden wir gleich noch sprechen, bei einem der Gründe, dass es zwar ein Defensivtrainer ist, aber es vielleicht nicht so rauskam am Ende. Aber, und ich meine, das ist ja auch dokumentiert, dass die Mannschaft mit den Einheiten und so weiter zunächst nicht so richtig gut klarkam. Also sowohl die Intensität der Einheiten, als aber auch die grundsätzliche inhaltliche Struktur und so weiter. Aber, und das war ja das Komische, das war zu lesen, dass das besser geworden ist. Und was ich zumindest feststellen konnte, also mir hat das gar nicht gefallen, die letzten beiden Spiele. Und Chelsea erste halbe Stunde war entblößend, das muss man ehrlich sagen. Aber die Hustle-Stats bei Leicester sind alle in Ordnung. Also sowas wie grundsätzliche Zweikämpfe und selbst auch die Quoten bei den Zweikämpfen in Ordnung. Meiste geblockte Schüsse, meiste geblockte Flanken, viele Sprints und so. Also alles an sich so, dass man sagt, ja, das bewegt sich in die richtige Richtung. Und da würde ich jetzt erstmal hergehen und sagen, sieht ja wohl auch so aus, als würde die Mannschaft diese Richtung dann mit einschlagen. Und dass man dann jetzt nach einem 12. Platz so reagiert, es muss so sein, vielleicht kommt das auch noch raus, wie du sagst. Ich meine, das ist ein erstes relativ deutliches Indiz dafür, dass ein paar aus der Mannschaft halt einfach gar keinen Bock drauf hatten. Ich meine, man muss auch nochmal fairerweise sagen, jetzt vor dem Spiel gegen Chelsea war zum Beispiel Westergaard, der war vorab Stammspieler, also den hat er, das ist natürlich auch sowas, ne? Er hat ein paar Spieler von den Schlüsselspielern aus der Championship-Mannschaft rausgenommen, irgendwann mal im Laufe der Saison, eher zum früheren Part, nach 3-4 Spieltagen, Harry Winks, Westergaard zum Beispiel, und hat sie dann aber wieder gebracht und dann lief's einigermaßen. Und jetzt hat der Westergaard ohne Begründung einfach aus dem Kader gelassen, aber sogar. Also aus der Stammformation Manchester United aus dem Kader gelassen nach der Länderspielpause. Ich dachte, das muss daran liegen, dass der eine fürchterliche Länderspielpause erlebt hat und harsch kritisiert worden ist in Dänemark dafür. Aber das kann natürlich sein, dass das dann alles irgendwie zusammenhängt miteinander. Das würde ich jetzt zumindest mal so tippen, weil ich habe versucht nachzuhören und nachzulesen. Selbst die Beatwriter sind noch nicht so richtig clever darüber, was dann genau passiert sein sollte, muss, sondern die sagen auch, an sich hatten wir alle das Gefühl und uns wurde allen vermittelt, dass die beiden sich annähern, Trainer und Mannschaft, aber scheint offensichtlich nicht der Fall gewesen zu sein. Und ich finde schon nochmal, man muss sich schon eine Sache überlegen, also dieser Kader, so wie er ist, die haben ja aufgrund von finanziellen Problemen, die sicherlich noch reinklicken werden, auch im Verlauf der Saison, die haben ein Schlupfloch gefunden, um eben nicht jetzt schon mit einem Punkteabzug dazustehen. Alle gehen aber davon aus in England, mehr als wahrscheinlich, dass das im Laufe der Rückrunde noch passieren wird. Und deshalb, also nicht nur deshalb, es ist ja nicht mehr derselbe Rechnungskreislauf, aber auch deshalb sind die sehr, sehr vorsichtig gewesen mit Ausgaben. Sie haben für meine Verhältnisse fast sogar, also für meine Begriffe, Verhältnisse nicht, die sind schlechter, haben die sogar mehr ausgegeben, als ich gedacht hätte. Nur ein bisschen planlos, wenn man sich es halt anguckt zum Schluss. Also ganz, ganz, ganz zum Schluss im Transferfenster geben sie das Geld aus und holen dann halt noch Odson Edouard, der einfach nicht spielt. So, also ja, nur leihweise, aber der spielt einfach nicht. Und dann sind sie auf manchen Positionen, wie zum Beispiel bei Bilal Elkanous, haben sie 4-5 Leute öffentlich angegraben, die sich halt dann, kann auch passieren, also mein Gott, das ist Leicester, ja, aber kann auch passieren, die haben sie halt nicht bekommen, Solé allen voran, und dann wird es halt am Ende Bilal Elkanous, der aber auch nicht so richtig spielt, wo man auch das Gefühl hat, ja, keine Ahnung. Und der Einzige, der richtig funktioniert in der Saison, oder die Einzigen, Boyan Norte war jetzt gesperrt, kann niemand was dafür, dass der halt gegen Chelsea nicht drauf ist, aber der einzige ansonsten andere, der bis dato performt hat, war Abdul Fattah, und der hat einen Kreuzbandriss und fehlt bis Ende der Saison. Und das war spätestens der Moment, wo ich dachte, oh, die Saison wird lang, lang, lang für Leicester, und ich weiß jetzt noch nicht, wen sie, muss jetzt mal direkt nachschauen, wer gerade gehandelt wird oder nicht gehandelt wird, vorher wusste es noch niemand, was da wirklich Sache ist, aber ich bin nicht sicher, ob das die Chancen verbessert hat, von Leicester in der Premier League zu bleiben, wenn ich ehrlich
bin. Jetzt müsst ihr erstmal Lukas Kwasniok zitieren um dich zu widerlegen. Zweikampfstatistiken sind die schwachsinnigsten Statistiken ever.
Ja, sind sie auch. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Also mir geht's jetzt nicht,
nein, nein, ich will
die
nur ärgern.
Um die grundsätzlich, wie soll man sagen, gewonnenen Zweikämpfe, also die Prozente der Erfolge, das ist mir wurscht. Aber womit ich einverstanden bin, ist die Häufigkeit, in die sie sowohl in der Luft als auch unten in Zweikämpfe gehen. Da bin ich bei einem passiven Team, wie es Leicester bin, das war der Moment, wo ich mir einen Haken dahinter gemacht habe und gesagt, jo, zumindest das funktioniert. Aber das stimmt grundsätzlich, macht Zweikämpfe eigentlich gar keinen Sinn. Stimmt.
Ja, also sie sind jetzt, dann können wir ja mal in die Zielgerade einbiegen, weil so viel ist jetzt auch noch nicht rausgekommen. Sie sind jetzt ein Punkt über dem Strich. Ich finde, das ist jetzt noch nicht so mega wild, dass man es hätte machen müssen. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass das eher atmosphärische Störungen gewesen sein müssen. Was anderes gibt's ja nicht. Die große Frage ist jetzt, wen holt man? Wer sind die Kandidaten? Wen kann man holen? Und da muss ich ehrlich sagen, stocher ich auch im Trüben irgendwie, weil ich habe null Ahnung, wer das sein könnte. Ich meine, klar, dass du es bei dem Graham Potter versuchst, ist logisch wahrscheinlich. Mhm. Nur der wird es einfach nicht machen. Also da bin ich mir sehr sicher, dass der es nicht machen wird, weil der sieht sich eher bei, keine Ahnung, Newcastle irgendwann mal oder sowas in die Richtung, eher was, der war bei Chelsea. Ich meine, warum soll er jetzt zu Leicester gehen? Das kann ich mir nicht, kann ich nicht glauben, dass der das nochmal macht. Und dann ist halt die Frage, wen du da holst. Ich finde, ich hätte ihn sowieso von Anfang an nicht eingestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe den Gedanken, dass du sagst, Maresca ist jemand, der will was mit dem Ball. Wir werden den Ball aber nicht haben in der Premier League. Also holen wir doch jemanden, der gegen den Ball ist und der kontert. Kann ich, das ist so der erste plumpe Gedanke, den kann ich nachvollziehen. Aber ich habe mir sofort gedacht, dass das nicht funktionieren wird, ehrlich gesagt. Ich bin auch kein Steve Cooper Fan, gebe ich auch zu. War ich noch nie, werde ich nie werden, weil mir der zu farblos ist und das Spielerische ist mir zu einfach. Trotzdem hätte ich mir schon irgendwie vorstellen können, dass es einigermaßen funktioniert. Das tut's ja eigentlich auch. So wild ist es jetzt auch wieder nicht. Da gibt's ja weit wildere Teams. Hätte ich bei Wolverhampton zum Beispiel weit eher gedacht, dass die vielleicht mal überlegen. Deswegen ist die große Frage, wen sie holen. Ich habe jetzt die große Lösung nicht parat, wenn ich ehrlich bin.
Nee. Also es heißt, dass sie sich für Ruud van Nistelrooy interessieren, dass sie sich mit David Moyes auseinandersetzen, das sind jetzt alles nur Buchmachermeldungen, ja. Wie gesagt, das hat mir jetzt keine der Beatwriter, die ich kontaktiert habe, bestätigen können, weil das würde ja allein schon mal zeigen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie da eigentlich richtig tun, weil es sind ja zwei komplett unterschiedliche Typen. Dann ist eben, wie du sagst, von Potter, da hofft man ja drauf, dass der vielleicht zurückkehren könnte sozusagen. Da hofft man irgendwie drauf, halte ich aber, wie du auch, für völlig unrealistisch, dass der das macht. Ich muss sowieso ehrlicherweise sagen, das hat sowohl Steve Cooper auch nochmal vor dem Spiel gesagt und Harry Winks auch in dem Interview mit TNT vor dem Spiel, dass der... dass sie alle sagen, wir müssten besser dastehen, als wir zum Beispiel die waren jetzt 14. oder sowas, und wir müssten alle besser dastehen, wir dürften nicht nur gegen den Abstieg spielen. Hey, wo zur Hölle schaut ihr denn hin? Also die Truppe kann sowas von froh sein, wenn die in der Liga bleiben. Und das wissen, glaube ich, auch alle, die rundherum arbeiten, dass dem so sein müsste. Also da sind ein paar Hirngespinste in deren Köpfen, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie das laufen würde. David Moyes könnte man natürlich irgendwie hergehen und sagen, ja, es wäre dann die unlogische Fortführung sozusagen von Steve Cooper. Ja, der hat ja solche Geschichten schon mal in den Griff gebracht. Das würde dich jetzt als Fußballclub nicht weiterbringen wahrscheinlich, aber ja, also gemessen an dem, was er bei West Ham gemacht hat, das könnte ich mir einigermaßen so hinbiegen, dass ich sage, ja, Ruud van Nistelrooy wäre natürlich eine vermeintlich progressive Lösung, weiß jetzt nicht, ob das wirklich dann zu was führt, und dann, ja, müsste man überlegen, also das große Problem, das hast du ja auch schon mal, glaube ich, in der Vorschau gesagt, ist, dass zwar die handelnden Personen ewig da sind, also die Geschäftsführerin im Sport seit 2011, der Sportdirektor, den Enzo Maresca auch nochmal überbordend gelobt hat, und John Rutkin seit 2014, die waren also mitverantwortlich für die Meisterschaft, aber damals war halt auch noch der Besitzer Vikai und nicht Ayawat, also der Vater, nicht der Sohn, wisst ihr, von diesem tragischen Absturz des Helikopters. Und seitdem scheinen sich die Dinge halt so verschlechtert zu haben, plus dann die Probleme, die während Covid reingeklickt haben, mit einfach einem Besitzer, der aus der Touristikbranche ist und einfach kein Geld verdienen konnte, plus dann Leicester selbst als Fußballverein auch nochmal mit Hinblick auf PSA nichts verdienen konnte und nur Geld verbrannt hat, schlecht transferiert hat und so weiter. Also da scheint auch kein besonders hohes Wissen angesiedelt zu sein. Und das dann gemischt mit Ruud van Nistelrooy, klingt klar, der irgendwie sexy, weil der bei United 3 von 4 Spielen gewonnen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn das der Ausleseprozess ist, dann können wir uns eigentlich schon mal Richtung Championship wieder von Leicester verabschieden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass deren Chancen krass gesunken sind. Wir kommen dann gleich noch drauf, warum ich denke, dass andere Teams besser sind. Aber ich meine, das muss man schon nochmal konstatieren. Das schulde ich euch noch und dann können wir Leicester auch verlassen. Das Toreschießen war nicht das Problem. Es gab sie, die Momente in Spielen. Das war selten wirklich was richtig Aufgesetztes, aber es gab die Momente, fairerweise. Es gab auch immer mal so 15 bis 20 Minuten, die okay waren in Spielen. Es gab sogar manchmal so mittendrin, so September bis Oktober, Hälften, die gut waren, aber nie zwei in einem Spiel. Und was komisch war, ist, für ein Defensivteam haben sie brutal viel kassiert und bis auf 2 Fällen haben sie immer das erste Tor kassiert. Und dann wissen wir schon von den sämtlichen Statistiken, die es immer gibt bei Manchester United und so weiter, dann wird es halt wahnsinnig schwierig, irgendwann mit limitierten Offensivspielern dann noch was zu holen. Und wenn du halt nicht konstant über 90 Minuten bist, dann sowieso. Das heißt, bis auf das Southampton-Spiel vielleicht, war wahrscheinlich kein überzeugendes dabei. Und mein hands down, das war halt Southampton. So dass man das irgendwie vielleicht dann auch schon wiederum verstehen kann. Trotzdem kam der Zeitpunkt, wie für dich auch, überraschend für mich, weil ich halt denke, naja, was haben sie gedacht? Also da muss irgendwas die nächsten Tage rauskommen, dass es wirklich komplett ganz und gar nicht gestimmt hat aus irgendwelchen Gründen. Für Steve Cooper tut es mir ein bisschen leid, muss ich sagen, also jetzt als Person, weil ich finde ihn cool. Ich mochte den immer. Das war immer jemand, der ist jetzt nicht tot, der kommt sicherlich wieder irgendwo hin, wahrscheinlich erstmal jetzt Richtung Championship, aber der versucht Antworten zu geben, der ist sachlich, der ist nett, der ist geduldig. Also das ist für mich jemand, von dem er hat immer einen klaren Interview-Stil auch, war immer jemand, den ich dafür sehr geschätzt habe, muss ich sagen.
Ja, also der neue Trainer soll Englisch sprechen, das heißt, David Moyes wird's nicht. Mega-Gag. Hast komplett recht. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt. Ich finde auch, dass irgendwie, also es ist ja schon komisch, um dann auch, dann können wir wirklich zumachen und nochmal die Klammer spannen oder drumherum machen. Ich finde, dass bei diesem Verein einfach so diese ganz große Bindung, dieser ganz große Gedanke, Traditionsverein und wir reißen was und wir reißen uns zusammen und so, den sehe ich da einfach nicht. Das wirkt einfach auch wie so ein wilder Fleck irgendwo mitten im Land auf der Wiese und so richtig Interesse ist nicht da, so richtig Leidenschaft ist nicht da. Und die Spieler, das ist jetzt die zweite Mannschaft innerhalb von, die zweite Premier League Mannschaft, die sie stellen, die in den ersten Wochen auseinanderfällt. Also es war ja vor dem Abstieg so, da hatte keiner mehr Bock auf diesen Club und du hast das gemerkt, dass die Fliehkräfte einfach so krass wurden. Jetzt haben sie keinen Bock mehr auf den Trainer. Also das ist ja schon auch irgendwo ein Zeichen, dass da echt eine Menge falsch läuft. Also sorry. Und dass du das dann auch so zelebrierst, in Anführungszeichen, das geht überhaupt nicht. Nochmal, deswegen. Ich hab auch gerade nochmal nachgelesen. Das sind genau die Kandidaten, die du gesagt hast. Schauen wir mal, wer es am Ende des Tages wird. Ruud van Nistelrooy, der große Nistelrooy wird ja zum HSV gehen, wie wir alle wissen. So.
Ja, das hätte aber mehr Charme, als wenn er jetzt einfach den nächstbesten Job zu.
Das macht er auch nicht, der ist viel zu clever. Gestern auch. Er hat doch damals mal gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens, nach Hamburg zu gehen. Ja. Und dann wird er doch jetzt dieses zweite Mal nach Hamburg gehen.
Nein, das wäre,
da würde ich echt
dessen Aktien sind im Moment, also ich will jetzt Leicester nicht zu nahe treten, aber dessen Aktien sind im Moment auch höher als Leicester City und dreimal höher als der HSV. Also auch den will ich schon zu nahe treten. Aber das ist ja niemals. Also der wird jetzt auch nicht einfach eine Woche, nachdem er seinen Traumjob verloren hat und so weiter, einmal in den nächstbesten Verein reinstürmen. Also wenn Leicester sich schon für den interessiert, dann wird's ja auch, was weiß ich, irgendein anderer Club tun in der Premier League, glaube ich einfach nicht. Moyes, ja, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich glaube, der hat ja, ich weiß es, kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, der hat ja, glaube ich, sogar beim Abgang gesagt, das war's noch nicht für ihn.
Ja, also
aus irgendwelchen Gründen könnte ich mir klar, das einigermaßen vorstellen, dass der sagt vielleicht, ja. Also wäre ja im Grunde die West Ham-Ausgangssituation. Ein Verein, der mal was gerissen hat, wo irgendwie ein Umfeld da ist, und dann macht er halt was draus. Und ja, ich weiß, also irgendwie würde ich Leicester wünschen, profilweise geht lieber zu einem Zweitligamanager meinetwegen oder keine Ahnung und schaut irgendwie mal, dass er progressiver werdet. Die müssen das ist ja kein Geheimnis, die müssen im Winter was tun, das nutzt nichts. Das gleiche Narrativ, wie wir bei der letzten Abstiegssaison erzählt haben. Ihr könnt jetzt schon sagen, wir müssen finanziell konsolidieren, aber dann kriegst du am Ende doppelt und dreifach die Rechnung dafür. Du musst Vertabung ersetzen. Punkt. Geht nicht anders.
Next topic. Ich wollte es eigentlich zumachen. Jetzt kommst du wieder.
Er lernt einfach nicht. Ist ja auch zu. Das sagst du. Ich werde dich daran erinnern.
Next topic. Auf geht's. Hüpf.
Ja, hüpf, gut, young dann. Man. Machen wir den Podcast für heute zu, würde ich sagen. Ist nichts mehr los in der Liga.
Nein, Manchester United. Gestern erstes Spiel Ruben Amorim. Ich habe es ja gestern kommentieren dürfen. Habe im Vorfeld auch mit ein paar Leuten telefoniert. Alle Gespräche waren mit englischer Vorwahl. Welche Firmenzugehörigkeit die hatten, werde ich euch nicht sagen. Aber ich habe es ja gestern auch bei Rondo schon ein bisschen angekündigt. Also sehr, sehr interessantes Spiel. Ruben Amorim in Spiel 1 dann also. Wir haben ja davor schon ein bisschen, ich habe mit Benny gesprochen, Benny Grund. Wir haben ein bisschen uns das Sporting-System angeschaut, mit diesem 3-4-3, das er spielen lässt, mit diesem verhältnismäßig langsamen Aufbau, mit den Diagonalen im Aufbau, also quasi, dass keine Mannschaftsreihe eigentlich gerade steht, sondern einer immer ein bisschen höher, der andere immer ein bisschen tiefer, damit du entgegenkommen kannst, damit du immer einen Passausweg hast, die Außenverteidiger und so weiter und so fort. Da war dann auch die Frage, wen lässt er spielen und so weiter und so fort. Da sind wir, ehrlich gesagt, das erste Mal überrascht worden, wen er spielen lässt, weil im Endeffekt da ein paar Typen auf dem Feld waren, mit denen wir beide nicht gerechnet hätten. Zum Beispiel, dass Casemiro neben Eriksen spielt, hätte ich nicht gedacht. Da hätten eigentlich alle auf Ugarte getippt. Dann zum Beispiel, wer war noch auf der Bank? Was haben wir noch nicht gerechnet? Genau, ich hätte schwören können, dass er vorne mit Højlund beginnt, weil es ja so ein wenig Gökeres sein könnte, theoretisch mit Tiefe. Da sind wir schon das erste Mal überrascht worden. Klar war, dass Amad spielen würde und so weiter und so fort. Also wir haben ein paar Sachen haben wir erraten, ein paar Sachen nicht. Man hat auch die erste Viertelstunde davon was gesehen, von dem, was er vorhat, und danach ist halt wirklich alles auseinandergebrochen. Aber da muss man auch sagen, erstens, Ipswich hat es sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr mutig gemacht. Wir hätten auch da vermutet eher, es wird ein 5-4-1 und die stellen sich hinten rein und werden dagegen kontern, weil sich United gegen den Low-Block schwer tut, was sie dann auch wirklich ja in der zweiten Hälfte bewiesen haben, als sich Ipswich mit dem Punkt begnügt hat. Da ist bei United gar nichts mehr gegangen. Aber sie haben eigentlich verhältnismäßig mutig gespielt und das hat United aber genauso Probleme gemacht. Und das ist jetzt wiederum das, was, glaube ich, das Furchteinflößende ist, dass sowohl als auch United echt große Probleme hatte und Liam Dealab eigentlich 200-prozentige hat, die er nicht macht. Also Ipswich hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Ja, von der Aufstellung her hat man es ja gerade schon. Ich hätte mit Højlund gerechnet zum Beispiel. Rashford macht das Tor sehr, sehr früh. Da dachten alle, es geht gut los. Er meinte als Erklärung, und das muss man auch noch mal kurz einschätzen, er hatte nicht viel Zeit, das stimmt wirklich. Also er hatte ja die ganze Länderspielpause zwar, jetzt werden viele sagen, das sind doch 2 Wochen, aber 9 von 10 Spielern sind ja weg in dieser Phase. Das heißt, er konnte nicht mit vielen Spielern arbeiten und die da war, denen hat er versucht, das System irgendwie einzuimpfen und die sollten dann versuchen, es gleich umzusetzen. Und das ist halt während der Saison einfach super schwierig. Und das ist, habe ich ja auch rausgerechnet, der hat das ja schon mal gemacht, der hat ja bei Sporting damals übernommen unter der Saison, als er bei Braga diese auch nicht viel Zeit hatte, aber dort so überzeugt hat, dass er dann bei Sporting übernommen hat während der Saison noch, weil die ihn sofort abgeworben haben und es hat sofort funktioniert. Aber er hat selber gesagt, und das ist natürlich ein Satz, der ist sehr, sehr ehrlich und es ist ein Satz, der ist aber sehr, sehr richtig. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich kenne halt die Premier League und er hat wirklich Anxiety gesagt, das hat wirklich so ein bisschen Angst, Furcht. Weil er gesagt hat, ich kenne halt die Premier League nicht und ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. In Portugal weiß ich, wie die Liga tickt, ich weiß ungefähr, wie die Mannschaften ticken, ich weiß, wer welche Energie ausstrahlt, und das weiß ich halt in der Premier League noch nicht. Und das ist halt, glaube ich, das, was das große Problem sein könnte. Dass er ein guter Trainer ist, brauchen wir nicht diskutieren. Dass er ein spannender Trainer ist, brauchen wir nicht diskutieren. Dass er ein Trainer ist, der jetzt den nächsten Schritt verdient hat, mega. Freut mich voll für den, freut mich voll für Manchester United. Das Problem ist halt nur, die Aufgaben sind super hart, super knackig. Und selbst, jetzt sagen wir ja Ipswich, ja. Und alle, mit denen ich gesprochen habe von vor Ort, die haben gesagt, das ist ein Must-Win-Spiel. Ja, und das ist ja, und das haben die im Verein auch gesagt. Deswegen ist es halt so schwierig, dann gleich mit so einem Spiel zu starten und es nicht zu gewinnen. Macht die Situation jetzt nicht unbedingt einfacher. Und wir haben es gestern ja dann auch bei Rondo uns mal angeschaut, was die jetzt dann für ein Programm haben. Also das wird echt nochmal richtig heftig. Deswegen, er wird erstens wenig Zeit haben zu implementieren. Warum? Weil einfach halt Europa League ansteht, weil die Liga ansteht, weil das Thema hatten wir schon mal. Der Dezember ist der härteste Monat, das kennt ihr in der Premier League, aber die haben jetzt Everton, das ist Ipswich vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Die haben Arsenal, Nottingham, Man City, Bournemouth, Wolverhampton, Newcastle, Liverpool. Jetzt und Wolverhampton, da haben dann alle gesagt, ja, die könnten sie knacken zum Beispiel, auf jeden Fall. Aber Wolverhampton am Boxing Day, Uli, das weißt du auch, wo willst du die am Boxing Day haben, wenn die dich da richtig zulaufen und dich richtig nerven an Weihnachten, wenn alle hinschauen? Ich glaube nicht. Deswegen, das ist super schwierige Zeit für Ruben Amorim, da jetzt was zu implementieren. Er hat es versucht mit Positivität. Und da auch nochmal die Einschätzung, die ich mir abgeholt habe und Uli auch. Wir haben ja gute Quellen, gut recherchiert. Die Idee war halt einfach, das hat mir ein Kollege von The Athletic gesagt, Ten Hag war für die Spieler ein knorriger Mathelehrer. Und das wollten sie halt ändern. Sie wollten nach außen ein bisschen mehr Positivität haben. Jemand, der was anpackt, jemand, der was zeigt, jemand, der vorangeht und vor allem jemand, der die Spieler in den Arm nimmt und sich vor die Spieler stellt. Das hat halt Ten Hag nicht gemacht, sondern er hat halt wirklich die Noten vor der gesamten Klasse, in dem Fall Medienlandschaft, Schrägstrich uns, die wir zuhören, vorgelesen. Und das ist natürlich etwas, was bei der Mannschaft nicht so gut ankommt. Deswegen waren die am Schluss nicht mehr wirklich hinter ihm. Das ist ja auch klar. Das war so leicht eingefroren, das Verhältnis. Und sie wollten es halt positiver gestalten, was den Umgang betrifft, was die Außenwirkung betrifft. Und auf dem Feld soll halt die Idee sein, offensiver, dominanter, um halt auch wieder ein bisschen sexier zu sein und auch Werte zu schaffen. Weil, das haben wir gestern bei Rondo auch besprochen, schaut euch mal den Kader an. Also welchen Spieler könnt ihr mit Gewinn verkaufen? Oder welcher Spieler hat überhaupt den Markt? Weil ihr müsst ja überlegen, ja, da steht jetzt 50 Millionen Transferwert oder Marktwert, ja. Nur wer kauft euch den ab, weil ja alle diese fetten Gehälter haben? Also Rashford hat einen netten Marktwert bei Transfermarkt, stimmt. Aber wer kauft euch den ab mit dem Gehalt? Wer tut sich den Typen momentan an? Das ist dann schon eine Frage. Ich meine, der war jetzt wieder vor diesem Spiel, müsst ihr mal überlegen, mit Casemiro zusammen einfach in den USA. Das ist ja auch schon wieder so ein Zeichen, wo viele gesagt haben, das kann jetzt nicht deren Ernst sein, dass die wieder solche Aktionen, wer holt sich den dann? Wer holt sich einen Anthony? Wer tut sich sowas an momentan, ohne dass du Geld verbrennst? Und das ist halt die Frage. Ich meine, klar, Mainoo zum Beispiel, okay, könnte funktionieren, aber den willst du ja nicht abgeben. Und dasselbe gilt zum Beispiel, wen hatten wir gestern noch? Granacho zum Beispiel kannst du auch verkaufen, findest du locker jemanden, nur den willst du ja nicht abgeben, den willst du ja behalten. Deswegen ist es eine super schwierige Lage, sie wollen einfach positiver sein, sie wollen Werte schaffen, sie wollen auf jeden Fall nach Europa, weil sie einfach das Geld brauchen. Auch da sagen unsere Quellen, was du vorher angesprochen hast, Financial Fairplay oder Sustainability Rules, nennen wir es mal so, dass da jetzt mit dem Jahresabschluss und auch mit dem mit der Übernahme von Ineos noch die Zahlen noch nicht so ganz klar sind und dass es Vermutungen gibt in England von den Experten, dass United weit schlechter dasteht, als man glaubt, und dann könnte das nochmal richtig Probleme geben. Dementsprechend, es ist eine super schwierige Phase für Ruben Amorim. Er sagt, er ist der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, er glaubt dran, er fühlt sich jetzt schon zu Hause, alles in Ordnung, ich mag den Deal total, hatten wir ja schon, nur die Situation, in die er reinkommt, die ist suboptimal as hell.
Ja, ich finde dafür, ehrlicherweise, war, also ich habe es nur mit einem halben Auge verfolgen können, weil dann hier zu Hause einfach zu viel los war, aber immer wenn
ja,
ich
bei Uli immer Partys sind, so. Das müsst ihr wissen. Ja, also bei Uli ist immer Party, ja, genau. Das sind so
Kokain und so.
Genau, Champagne-Bottles werden gepoppt. Die Mädels rennen rum und so. Und dann muss Uli natürlich auch ein paar Geschichten erzählen, wie es damals war mit Michael Ballack und so. Und wie es damals war mit Tobi Schweinsteiger und so. Und das muss natürlich alles erzählen, das ist ja ganz, ganz klar. Und auch damals, wie er in der A-Jugend noch ein richtig guter Fußballer war, das muss man alles erzählen. Und dann wird Champagner gekippt und so. Und erst dann kann Uli natürlich wieder mal so ein bisschen auf den Fernseher schauen. Das ist ja klar, ist ja logisch.
Ja, also gestern waren es tatsächlich die Geschichten von der Vergangenheit, aber da sollte ich nochmal die über die bayerischen Begriffe aufklären, als jemand hier in diesem Haushalt ein Jahr alt war. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber war trotzdem ganz witzig. Und jedes Mal, wenn ich aber hingeschaut habe, klar, zu Beginn, schau, ist ja logisch, hatte ich schon das Gefühl, okay, ja, doch, das sieht so aus, ungefähr, wie man sich Amorim vorstellen würde. Aber, und das ist ja klar, das haben wir auch so gesagt, und da will ich jetzt weder Amorim schon einen Vorwurf machen, noch will ich ihn überhaupt jetzt schon so richtig bewerten. Es war uns allen klar, der Trainer ist nicht das Problem bei Manchester United, nicht alleine. Oder andersrum, die Probleme sind größer als ein Trainer sie lösen könnte. Die haben halt einfach einen Arsch voll Arbeit vor sich. Und auch mit Ruben Amorim. Und das wird sich nicht in der Schnelle ändern lassen. Das ist ein Team, das auf, also das ist in manchen Departments richtig gut, hat aber ein paar Probleme auf der anderen. Und die kann man auch nicht lösen. Ohne Onana, verlieren die das Spiel gestern. Ohne Onana sind sie wahrscheinlich in der Abstiegszone.
Letztes Jahr auch schon.
Wenn wir es mal ganz, ganz hässlich ausdrücken wollen. Also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber sie sind zumindest deutlich näher dran. Wenn Luke Shaw drauf ist, der halt einfach nie drauf ist, weil er dauernd halb tot ist, dann ist das ein sehr viel besseres Team. Ist halt das Problem, dass das nicht der Fall ist. Und es gibt halt einzelne Positionen, einzelne Attribute in diesem Kader, die kriegst du da nicht rein. Und das wird auch Ruben Amorim nicht ändern. Was er ändern kann, ist das, was du gesagt hast, dass man jetzt erstmal eine Grundaufbruchsstimmung erzeugen müsste, sollte. Und das würde ich auch tippen, dass das gelingt. Und das ist aus dem simplen Fakt heraus begründet, dass es ja gar nicht schlechter werden kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass das schon passen wird. Und man wird, wenn, und es sind ja im Moment auf Weg, die Europa League Qualifikation für die zumindest dann diese Zwischenrunde, die es dann da geben wird, für die sieht's ja gut aus. Wenn dann am Donnerstag ein Sieg kommt, vielleicht sogar für mehr. Das wird als Erfolg zu werten sein, zu Recht ja auch. Es ist alles okay. Und dann würde ich tippen, dass die Dinge einfach aber trotzdem vielleicht sogar 3-4 Jahre dauern. Und es wäre, haben wir ja auch schon 18.000 Mal hier gesagt, deswegen will ich es nicht immer und immer wieder durchkauen, aber United würde gut daran tun, sich auch genau in dieser Zeitrechnung zu befinden und zu sagen, okay, wir sind jetzt im Moment nicht mehr gut genug, um ganz oben anzugreifen. Deswegen machen wir auch nicht mehr die Casemiro-Deals dieser Welt, weil von denen wir denken, der eine Spieler bringt uns oben rein, sondern wir müssen jetzt den Spagat schaffen, auf der einen Seite sexy genug zu sein, um die Marke nicht zu beschädigen und uns für Europa qualifizieren. Auf der anderen Seite müssen wir einfach krass umdenken. Und das ist bei einem Club in der Größenordnung Manchester United auch gar nicht so leicht, muss man ja auch fairerweise sagen, weil es hat sich halt alles so eingeschlichen in der ganzen Zeit. Und der eine, der früher halt mal da war, der gesagt hat, so machen wir es jetzt nicht und dann folgen alle, den gibt es halt nicht mehr. Und das ist auch im Wandel der Zeit völlig normal, dass das so ist. Deswegen möchte ich nicht überbewerten, was da jetzt gerade passiert ist. Also nicht mal gar nicht, sondern im Gegenteil, wenn ich etwas sagen müsste zu dem Ipswich-Spiel, dann würde ich sagen, also jetzt aus United-Sicht, das ist schon mehr, als ich dachte, dass es sein könnte zu dem Zeitpunkt, ehrlicherweise.
Ja, seitdem Marcel Sabitzer nicht mehr da ist, läuft es nicht mehr. Ich glaube, das ist die Geschichte, oder?
Was ist mit dir heute los?
Keine Ahnung.
Nur Scheiß. Ja.
Nein, Schmarrn. Das ist ein Insider. Ich schreibe gerade parallel mit einem österreichischen Podcastmacher, der gesagt hat, ich soll einen Österreicher einbauen. Das ist ein Easter Egg an einen berühmten Österreicher. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also, das Ding ist ja, wie du es gerade gesagt hast, wir haben uns ja gestern den Kader auch angeschaut. Der Kader ist nicht für Ten Hag Fußball gemacht, der Kader ist nicht gemacht für Ruben Amorim Fußball. Das ist ein Kader, der teuer ist, der ist auf Namen gesetzt worden. Meine Quelle sagt, das ist ja auch Ulis Quelle, die brauchen 6 bis 7 Transferfenster, um klarzukommen. Das weiß auch jeder. Das ist jetzt nicht unbedingt das große Problem.
Das ist übrigens überall so, ne? Bei jedem einzelnen Verein, wo ein neuer Mensch hinkommt oder neue Menschen, das ist halt so. Es dauert viel. Schaut euch Leverkusen zum Beispiel an, ja? Das dauert 4, 5, 6 Transferfenster, da muss man auch Dinge aushalten.
Genau. Und das Problem ist halt aber, wenn du Bournemouth bist oder wenn du Newcastle bist, dann kriegst du die Zeit vielleicht, weil einfach die Erwartungen jetzt nicht sind, dass du jedes Jahr die Champions League knackst. Nur wenn du Manchester United bist, und das ist ja auch nochmal klar geworden, ich habe mir die Dimensionen mal angeschaut. Das ist noch immer der Verein mit den meisten Followern. Das ist noch immer der Verein mit den, also in England oder von den englischen Vereinen. Das ist noch immer der Verein mit den meisten Fans in Asien. Das ist noch immer der Club mit den meisten Fans in Afrika. Das ist noch immer der Club, der, ich muss mal überlegen, die haben eine Warteliste für Season-Tickets von 150.000 Bewerbern auf diese Tickets. Das musst du dir mal überlegen. Und so weiter und so fort. Das ist doch immer auch einer der reichsten Clubs der Welt. Das oder einer der wertvollsten Marke. Das alles ist das Pfund, das du halt mit dir rumträgst. Das heißt, du bist eigentlich ein Tabellenzwölfter mit Ausgaben eines Tabellenersten, mit den Erwartungen eines Tabellenersten. Und das ist halt das ganz große Problem, dass du dann halt immer, wenn irgendwas passiert, Druck hast, ohne Ende. Weil das haben wir gestern auch wieder gesehen. Die haben, das war jetzt kein Katastrophenspiel, aber es war jetzt, alle haben sich halt Aufbruchstimmung erwartet, haben sich einen Trainereffekt erwartet und so weiter und so fort. Die ersten Schlagzeilen sind halt gleich schon wieder ein bisschen lauter als bei, als wenn jetzt, logisch, das ist ja, brauchen wir ja gar nicht reden, als wenn jetzt Steve Cooper sein erstes Spiel unentschieden spielt. Weil es halt keinen interessiert, wenn Steve Cooper sein erstes Spiel unentschieden spielt. Oder zumindest nicht auf dem Level. Bei United ist dann, klar, die ziehen den erst hoch, ist ja ganz, ganz klar, er ist der Charismatische und der Smiling One und bla 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 und dies und das und so und das und machen das richtig groß und der Messias ist jetzt da und der junge Trainer und dann beschreiben die den und erklären den und dann spielt er unentschieden und dann holen die den wieder runter. Das ist typisch diese englischen Boulevardmedien und das ist dann auch bei den das müsst ihr auch mal überlegen. Stellt doch mal vor, Bayern München wäre Zwölfter. Ganz Fußball Deutschland würde einfach mit dem Finger auf die zeigen und sagen, ha, 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 ha. Und das ist bei Manchester United seit Jahren so. Und die Medien machen das mit. Dementsprechend ist der Druck einfach riesengroß, etwas zu entwickeln. Das ist super schwierig für den, da reinzukommen. Jetzt überlegt mal. Kader passt nicht zu seiner Idee. Es ist viel zu teuer. Er hat aber kein Geld, kann nichts ausgeben. Sie müssten eigentlich erst einmal verkaufen. Die Saison läuft schon. Er hat nicht viel Zeit, seine Idee zu implementieren, weil kaum Trainingszeiten, weil sofort wieder das nächste Spiel ist. Und dann musst du, wie ich es gestern gesagt habe, dann musst du das Flugzeug, das auseinanderfällt, reparieren, während es noch fliegt. Das ist fast unmöglich, weil halt alle 3 Sekunden da ein Teilchen wegfällt und da ein Teilchen wegfällt und du eigentlich von A nach B rennst und nur hoffst, dass du irgendwie in der Luft bleibst. Und das ist super kompliziert. Selbst wenn Ruben Amorim am 1.7. oder was, wann machen wir 1.6. am 1.6. begonnen hätte, wäre es sehr, sehr schwierig gewesen mit dieser Mannschaft. Aber jetzt mitten in der Saison ist es fast unmöglich. Das ist da jetzt irgendwie großartig. Du müsstest einfach, so wie er es ja gesagt hat, sich Zeit erkaufen durch, Klammer auf, den dreckigen Sieg. Das müsstest du machen. Dann kommt irgendwann was ins Rollen. Das sagen sie bei United auch immer. Dann kommt schon was ins Rollen. Wenn du 2, 3 Spiele gewinnst, wissen wir auch noch. Lange, lange ist es her, aber es gab diese Phasen unter Solskjaer zum Beispiel, als sie wirklich am Stück gewonnen haben. Was dann bei United kommt, das ist, muss man auch sagen, fairerweise, das ist dann auch schon mal bemerkenswert, weil diese Stadt hat schon eine Wucht, diese Fankultur hat schon eine Wucht und dann kann was passieren. Nur wenn du halt jedes Mal wieder Siegchen holst, dann wieder unentschieden Niederlage, dann wieder ein Sieg holst, dann sind es so kleine Pflänzchen, die halt nicht wirklich wachsen und gedeihen können. Und das ist halt das große Problem, dass er jetzt irgendwie ins Gewinnen kommen muss, ohne eigentlich eine richtige Idee implementiert zu haben. Und man muss ja auch sagen, die Idee, die er hat, wir haben es uns ja gestern angeschaut, die ist schon cool. Also ich mag das, wie er spielt. Nur die hat auch Schwächen mit dieser Mannschaft verbunden. Und dann ist es halt das große Problem, ob er das wirklich umsetzen kann und wie schnell es geht. Nochmal, ich mag ihn. Ich habe jetzt auch nichts gegen Erik ten Hag. Ich finde aber Amorim, ehrlich gesagt, für United viel, viel spannender. Aber du musst ihm halt Zeit geben. Und das weiß jeder, und aber die Frage ist halt, ob die Medien oder die Boulevardmedien, die natürlich ihr Geld damit machen, ihm keine Zeit zu geben. So fair müssen wir auch sein, dass die dann im Endeffekt wahrscheinlich ja wieder Druck machen werden.
Ja, ist sicher so. Und deswegen ist es ja die schwierige Aufgabe, aber zumindest, das haben wir auch schon hier gesagt, hat man sich bei United dessen angenommen, dass man einen Charakter holt, der es auch aushält und der es schafft. Und nochmal, die Probleme werden nicht innerhalb des nächsten halben Jahres gelöst werden. Das ist so, realistisch muss man es einfach auch einschätzen. Das predigen wir hier seit 4 Jahren, glaube ich, dass das so ist. Aber man hat halt immer noch auf denselben Haufen drauf gemacht und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann ist es jetzt halt die Situation, in der es ist. Immerhin, es gibt Leute, die haben es identifiziert. Das ist ja das, was ich als absolut allerpositivstes werten würde pro United. Im Übrigen, weil das nicht untergehen soll, also Ipswich, wir haben ja, und das, dabei bleibe ich auch irgendwie. Auf der einen Seite ist natürlich, das ist ein Kader aus Zweitligaspielern gemacht und da fehlen ein paar Sachen qualitativ. Das ist bei den allermeisten Aufsteigern ist es so, und Ipswich würde ich schon trotz auch der großen Historie als einen echten Aufsteiger bezeichnen, der nicht ernsthaft sofort mitmampfen kann in der Liga. Und die haben den cleveren Weg gewählt, haben sich größtenteils athletisch gute oder sinnvolle Zweitligaspieler geholt, links und rechts ein paar Ergänzungen gehabt. Das haben wir immer gesagt, das ist schon nicht unclever. Ich dachte aber, dass die Qualität alleine dafür Grund sein müsste, dass die runtergehen. Und die Idee vielleicht sogar auch. Aber, Und auch, es liegt auch daran, dass Leicester sich in meinen Augen etwas verschlechtert hat, sozusagen. Und weil mir Ipswich jetzt die letzten zwei Mal, wo ich sie gesehen habe, einfach außerordentlich gut gefällt. Also ich glaube, also haben wir ja immer schon gesagt, aber Kieran McKenna ist noch besser, als ich dachte, als Trainer. Den halte ich für jemanden, der bald eine Möglichkeit bekommt, irgendwo zu arbeiten.
Hat er ja schon.
Und ja, hätte er ja genau, war ja auch der potenzielle Nachfolger Ten Hags schon mal im Sommer. Da hat ja Ineos auch wohl heftig mit ihm geflirtet. Der hat dann verlängert, aber der wird nicht bei Ipswich bleiben, der ist, glaube ich, nicht zu halten. Und ein paar Spieler sehen da auch richtig gut aus. Sodass ich denke, wenn die das weiter so durchziehen, dann ist es die Luton-Situation, nur fast mit ein bisschen mehr Budget im Hintergrund. Ja, und Luton war ja auch nicht so weit davon entfernt. Und ich würde denen sogar etwas mehr Qualität hinlegen, sodass ich fast davon ausgehen würde und sagen würde, ja, okay, doch.
Ja, aber es sind ja schon ein paar Spieler dabei. Und vor allem, ich habe es ja gestern auch gesagt, ich habe mal mit jemandem gesprochen, in der Bundesliga, also die sind sensationell aufgestiegen in Liga 1. Ich kann mir auch sagen, es war jemand aus Darmstadt, das ist ja auch sogar bekannt, die Geschichte. Und dann, du steigst sensationell auf, du rechnest nicht damit, hast eigentlich dann nicht die Fähigkeiten in der ersten Liga zu spielen, hast nicht die Voraussetzungen in der ersten Liga zu spielen, weil du wie die Jungfrau zum Kinde kommst, so quasi, und stehst dann da und verlierst aber Woche für Woche Spiele und kriegst eine gewischt. Und das zieht dich irgendwann mal so runter, dass du halt einfach da stehst und sagst, boah, wir haben einfach keinen Bock mehr. Und irgendwann war es dann einfach sehr, sehr schwierig, die Mannschaft bei Laune zu halten und bei Motivation zu halten. Und das ist genau das, was Luton letzte Saison geschafft hat. Und das hat Kieran McKenna bei Ipswich schafft das auch, dass diese Mannschaft, und jetzt fangen sie an zu punkten, dass sie trotzdem, sie kriegen eine gewischt und sagen, es ist egal, wir wussten, dass wir die gewischt bekommen, wir machen jetzt weiter, komm, das ist unsere einmalige Chance. Das hört sich so leicht an, weil man immer denkt, ja, die müssen ja, aber irgendwann weißt du auch, du schaust auf die Tabelle und sagst, naja gut, recht viele Spiele haben wir jetzt nicht mehr, wir kriegen immer wieder eine, gegen wen sollen wir noch gewinnen, diese Liga und bla, und das machen sie sehr, sehr gut, dass sie einfach drinbleiben und dranbleiben, und die Ideen sind immer sehr, sehr gut, sie haben immer ihre zwei, drei Chancen, gerade es sind nicht viele Chancen, auch da, ja, es sind die wenigsten Abschlüsse in der Liga, aber die sie machen oder die sie bekommen, sind eigentlich immer hochqualitativ, und es ist immer sehr interessant, ihnen zuzuschauen, deswegen, ich mag das auch und bin gespannt, wo Kieran McKenna dann landet. Also es ist ja auch schon cool, dass der natürlich dann, ich habe es ja gestern im Spiel auch gesagt, er kennt Manchester United, aber die Idee Amorim kennt er nicht, zumindest nur vom Fernsehen wahrscheinlich auch, und trotzdem hat er es ja eigentlich ganz gut ausgekontert, und das gab, wie gesagt, wir haben ja zwei Situationen ausgespielt. Die eine ist, sich hinten reinstellen und sagen, kommt mal, weil die werden noch nicht die Muster haben und auch nicht das Tempo haben, um dann durchzukommen. Oder halt zu sagen, wir gehen in den Infight, weil die können auch nicht so stabil sein. Er hat Letzteres gewählt. Das ist viel, viel mutiger und ist viel, viel cooler, muss ich echt sagen. Deswegen, das ist schon cool.
Ja, gute Chancen sind definitiv gestiegen, würde ich sagen. Im Übrigen, nur dass wir auch transparent sind, wir nehmen auf am Montagmittag. Das heißt, das Monday Night Game ist noch nicht inkludiert. Sollte da was passieren, unsere Informationen sagen, dass West Ham nicht, also der klare Wunsch ist es, mit Julian Lopetegui weiterzumachen, aber sollte da was passieren, dann würden wir da im Laufe des Dienstags nochmal drauf reagieren. Aber fürs Erste gibt's da nichts zu sehen.
Mein Wunsch ist das übrigens nicht.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich dazu diplomatisch verhalten soll. Nee, also das ist, sieht nicht sehr gut aus, muss man fairerweise sagen. Ich sitze ja mitten in der Vorbereitung sozusagen, habe das jetzt gerade unterbrochen. Es gibt nicht so viele Dinge, die ich jetzt pro Lopetegui gerade hinlegen könnte. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ein Sieg gegen Newcastle. Und
Propetegui, nicht Lopetegui, sondern Propetegui. Genau, nächstes Spiel. Manchester City hat auch wieder mal verloren. Also es ist ja unglaublich. Ich habe mich letzte Woche noch so echauffiert, dass das Wort Krise verwendet worden ist. Jetzt frage ich dich, Uli, nennst du das jetzt Krise?
Ja, witzigerweise haben mir die Leute auch schon geschrieben. So, und jetzt, was sagst du jetzt? Ihr habt doch gar nichts gesagt. Also vielleicht habe ich im letzten Podcast, vielleicht mal vorneweg, man müsste immer das Wort Krise erstmal definieren. Und ich begreife Krisen als andere Dinge, als
hab wenn, ich auch gesagt.
Das beste Team unserer Generation
fünf Spiele
halt dann mal fünfmal in Folge verliert. Aber ja, und das muss man den Leuten dann schon geben. Ich mag eh, also ich habe eh generell nicht so ein gutes Verhältnis zu dem Wort Krise, weil es einfach im Sport inflationär oft verwendet wird, wenn man es nicht erklären kann, A und B, halt sehr, sehr, sehr boulevardesk angehaucht ist. Aber gut, lassen wir uns mal drauf ein. Für City-Verhältnisse, ich glaube, so kann man es einigermaßen nett ausdrücken, für City-Verhältnisse ist es eine fette Krise, weil alleine, dass du 4 Gegentore kassierst, ist nennenswert, dass du kein einziges schießt, ist nennenswert, dass du es zum 5. Mal in Folge nicht schaffst, einen Punkt zu holen, ist nennenswert oder zu gewinnen, je nachdem. Das ist alles nennenswert, das muss man schon sagen. Und trotzdem glaube ich nach wie vor, also im Wesentlichen könnten wir es uns jetzt leicht machen und sagen Copy-Paste, das, was letzte Woche gesagt wurde, ist weiterhin korrekt. Und so ist es auch. Also es ist nichts von dem, wie wir es letzte Woche versucht haben zu erklären, falsch geworden. Außer, dass halt 4-0 dazwischen gekommen ist. Und die Wahrheit ist halt nun mal, 4-0s machen sich nicht so gut.
Ja, also ich finde, es hat sich schon ein klein wenig, also fangen wir mal so an. Ich habe das Spiel ja gesehen, weil ich habe es zusammengefasst für Sky. Wenn du dir Expected Goals anschaust, das hat der Thomas Hitzesberger auch gesagt, hat er komplett recht, 2,5 Tottenham zu 2,14. Ich verstehe nicht, wie dieser Wert zusammenkommen kann, weil wir haben uns echt schwer getan, weil du versuchst ja bei so einer Zusammenfassung immer einen Spielfilm wiederzugeben. Das heißt, wenn das Chancenverhältnis 3:1 ist, sage ich jetzt mal, dann willst du das auch in der ersten Hälfte, dann willst du das auch in Bildern widerspiegeln. Das heißt, du nimmst halt 3 Chancen von Tottenham, du nimmst eine von City zum Beispiel. So versuchst es so ungefähr halt einfach. Kannst ja nicht. Aber du versuchst es immer so ungefähr. Und wir haben uns echt schwer getan, City-Chancen reinzunehmen, weil Tottenham hatte die weit besseren Chancen. Wenn man sich überlegt, dieser Schuss von Sondern noch, ja, es gab diesen einen Lattenkracher von Haaland, aber diese ganz großen Chancen waren nicht dabei. Sie hatten trotzdem halt weit mehr Schüsse. Und das dann aufgezählt kam dann zu diesem Wert, diesem Expected Goals Wert, weil 23:9, wenn eine 0,2 hat, keine Ahnung, könnt ihr rechnen, was dann ungefähr rauskommt. Das ist halt dann die Geschichte, wie das dann zustande kommt. Aber auf den ersten Blick habe ich es nicht verstanden. Nur man muss schon sagen, es gibt ein paar Dinge, es ist halt in diesem Spiel alles gegen City gelaufen. Also das muss man schon sagen, es waren wieder individuelle Fehler dabei, kleinere, ja, Guardiola, der zweimal den Ball verliert auf links außen, einmal Fehlpass, einmal lässt er sich ja quasi im Zweikampf, ja, einfach abkochen. Und dann muss man halt sagen, das ist halt dann auch Premier League und das ist aber, muss man sagen, gegen City sehr, sehr selten der Fall, dass eine Mannschaft sich dann diese Chance à la City gegen City einfach nimmt. Das ist wirklich neu, dass die Mannschaften jetzt rausgehen und sagen, wir trauen uns. Ich hatte auch schon Spiele gegen Southampton zum Beispiel, da hatte Southampton auch 2-3 Möglichkeiten, wo du da dachtest, boah, das könnte jetzt was geben. Und dann waren die überrascht und irgendwie so leicht eingeschüchtert von, Alter, ich muss jetzt echt schießen, ich habe wirklich den Ball, das gibt's ja jetzt nicht. In dieser Position, du überlegst so, weil du bist ständig am, ich kann es schon irgendwie mir vorstellen, du bist ständig am Pressen, am Dagegenlaufen, am City nerven, ärgern und plötzlich hast du den Ball und bist plötzlich so, warte mal kurz, jetzt muss ich ja was kreieren, Mist. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also das war wirklich neu, dass Tottenham so selbstverständlich da rausmarschiert ist und sich gesagt hat, die nehmen wir heute auseinander und wir nehmen uns heute die Dinger und es mit einer Qualität ausgespielt haben. Kulusevski war Ballon d'Or Level, der war herausragend, Madison genauso und dann hauen die halt die Dinger rein und dann wissen wir es auch, Uli, das weißt du ja auch, wenn du mal 2-0 führst nach, wann war es, 20 Minuten, City dann aufmachen muss, City ein bisschen anfängt Kopfkino zu bekommen, dann sind Tore 3 und 4, vor allem das vierte, das war 90+3, dann einfach nur noch ein Resultat der anderen Tore, das ist ganz, ganz klar, nur ich muss schon sagen, es war jetzt kein katastrophales Spiel. Also, es war nicht so katastrophal, wie es ausgesehen hat, weil nach wie vor, schaut euch die Zahlen an. City war in allen Belangen eigentlich besser. Nur halt null Effekt. Es hatte null Effekt. Und es war auch null effizient. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Tottenham genau das Gegenteil. Sie waren super cool, super abgezockt, super effizient. Mit einer Qualität an diesem Abend, das Respekt, wie die es zu Ende spielen, die ersten beiden Tore, ich bin aufgesprungen und habe wirklich bloß, wow, weil sowas habe ich selten gesehen, dass etwas wie bei FIFA ausgespielt wird, dass du dir denkst, das ist doch unglaublich, jeder drückt den richtigen Knopf zum richtigen Zeitpunkt und hat die richtige Technik dazu, brutal. Respekt an Tottenham. Aber ich muss schon sagen, es war jetzt kein katastrophales Spiel von City, finde ich. Es war nicht so katastrophal, wie das Spiel, wie das Ergebnis aussieht. Aber es war schon das mit Abstand schlechteste Spiel, das ich von City in letzter Zeit gesehen habe, oder seit Ewigkeiten gesehen habe. Das ist immer noch auf okayem Level. Und wahrscheinlich hätten die gegen, wen nehmen wir? Manchester United. Trotzdem gewonnen mit dieser Leistung irgendwie. Nur Tottenham war einfach an dem Abend so, so gut und so, so abgezockt, dass es einfach halt für nichts gereicht hat. Und dann muss man schon sagen, es hat schon eine neue Qualität, dass du 0-4 verlierst. Pep Guardiola, 5. Mal in Folge und so weiter und so fort. Es ist dann schon ein Eskalationslevel erreicht, das ich so nicht erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ist so. Und fairerweise, dieses Spiel hätte Man City, keine Ahnung, im August 24, im September 23, im April 23 gewonnen. Oder zumindest nicht verloren und schon gar nicht vier Gegentore kassiert. Und das ist natürlich immer, ist ja oft so im Fußball. Das nimmt halt dann Dynamiken an, das Ganze. Du fängst an dir zu zweifeln. Es gibt strukturellere Probleme, die nach wie vor schon, also ich lasse dieses Argument nach wie vor gelten. Diese strukturellen Probleme kommen aufgrund von Verletzungen. Da bin ich mir schon einigermaßen sicher, dass das so ist. Jetzt würde man trotzdem, ich werde jetzt nicht hierher gehen und sagen, das war's und Guardiolas Vertragsverlängerung ist völliger Käse, weil der wird jetzt in zwei Spielen entlassen werden und die kriegen das nicht mehr nochmal hin. Aber also Liverpool lacht gerade ganz schön laut. Ich habe gestern bei denen auch mal kurz gedacht, die werden doch jetzt nicht gegen Southampton Punkte liegen lassen. Nein, tun sie natürlich nicht, weil die gewinnen am Ende das Spiel. Die lachen ganz laut und das Schlimme oder das Gute und Schöne an der ganzen Sache ist ja das, es kommt am nächsten Wochenende zum Duell Manchester City gegen Liverpool. Oh. Und wenn das Liverpool gewinnt, dann hat City ein noch größeres Problem und das ist nicht undenkbar. Und dann ist Liverpool einfach englischer Meister. Also jetzt mal ganz, ganz böse gesagt.
Das ist ein Brett.
Das wäre schon, muss man fairerweise sagen, wäre schon not bad. Also das Matchmaking insofern ist nicht schlecht ausgegangen, würde ich sagen. Ja. Das ist kein verkehrtes Spiel, das Ganze.
Ja, einen historischen Wert haben wir auch noch. Den muss man ja schon noch, muss schon erwähnt werden. Die schnellste gelbe Karte der Premier League-Geschichte. Yves Bissouma, der Phil Foden, glaube ich, war es, gefoult hat nach 14 Sekunden. Da haben wir auch natürlich nochmal nachgeschaut. 15 Sekunden war der Rekord zuvor von Sadio Mané. Der hat gegen Chelsea 2022, soweit ich das noch in Erinnerung habe, mal nach 15 Sekunden gelb gesehen. Das war die schnellste gelbe Karte seinerzeit. Jetzt also neuer Rekord, weil dann viele auch geschrieben haben, 3 Sekunden und Vinnie Jones, das stimmt, die gab es auch mal, nur wir haben auch da nochmal nachgeschaut in der Redaktion, beziehungsweise ich habe das nachgeschaut für die Redaktion, weil es meine Aufgabe war, dass Vinnie Jones wirklich mal nach 3 Sekunden gelb gesehen hat. Das war aber erstens 1992, da hieß die Premier League auf jeden Fall noch nicht Premier League, das wisst ihr ja auch, die Statistik wird ja seitdem neu geführt, dementsprechend, wenn ihr eine Statistik seht und da steht Erstligaspiele, dann wisst ihr, da wird immer alles gezählt, wenn da Premier League gelbe Karten steht, dann wisst ihr, das wird ab 93 gezählt. Und außerdem war Vinnie Jones dann auch im FA Cup. Das heißt, diese gelbe Karte ist wahrscheinlich in der Fußballgeschichte eine der frühesten oder die früheste, weiß nicht genau, auf der Insel mal mindestens, aber hat mit der Premier League halt nichts zu tun. Dementsprechend ist das jetzt ein neuer Rekord. Yves Bissouma, herzlichen Glückwunsch. Du Wahnsinniger.
Ich hatte die roteste gelbe Karte seit langer Zeit.
Aber der ist schon echt wahnsinnig, das muss man schon sagen. Also der ist schon sehr wahnsinnig, finde ich. Das ist ja jedes Spiel, dass ich mir bei dem einmal denke, boah. Aber irgendwie macht er auch Bock.
Ja, vielleicht noch das eine Thema und dann machen wir zu, weil das heute wieder aufbrandet, gewissermaßen. Mohamed Salah ließ wissen, dass er immer noch kein Vertragsangebot von Liverpool vorliegen hat und zeigt sich darüber erneut enttäuscht. Das ging ja schon mal so in die Richtung, dass er das ähnlich angedeutet hat. Die Leistungen geben das jetzt nicht unbedingt her, muss man sagen, weil der ist eigentlich besser denn je, glaube ich, im Moment unterwegs und wichtiger denn je und hat auch sein Spiel enorm weiterentwickelt. Trotzdem tut Liverpool noch nichts und ich meine, bislang ist noch gar nichts passiert, außer dass wir schon mal wissen, dass sich Gespräche bahnen bei Van Dijk, aber weder bei Trent Alexander-Arnold noch bei Salah noch bei ihm ist was passiert und es ist trotzdem nicht besonders unruhig. Jetzt kommt Salah mit Unruhe auf, das könnte man einmal bewerten und zum Zweiten muss man natürlich sagen, ist das wirklich die letzte Saison von ihm bei Liverpool? Kann man sich eigentlich leistungstechnisch gar nicht vorstellen.
Ja, aber das ist halt das Thema, das wir ja schon mal hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnern könnt. Wann hat er das letzte Mal verlängert? Ich schaue nach. Das war 2022. Ihr könnt den Podcast gerne raussuchen. Damals war ja dieselbe Geschichte mit Mané parallel. Und wir haben damals schon gesagt, du musst dich für einen der beiden entscheiden, weil du einfach nicht zwei solche fetten Verträge dir ans Bein binden kannst. Die haben sich damals für Salah entschieden. Der ist jetzt mittlerweile 32 Jahre alt. Jetzt überlegen wir mal, der wird mit Sicherheit jetzt nicht sagen, ich gehe von meinem Gehalt runter, sondern er ist ja momentan noch in einer guten Verfassung, in einer sehr guten Verfassung, 10 Tore nach 12 Spielen. Das heißt, du wirst dir halt überlegen, was machen wir, und dass du dir jetzt erstmal, dass du erstmal nachdenkst und sagst, boah, sollen wir uns den wirklich ans Bein binden? Was ist, wenn der mit 33 jetzt, wenn der mit 33 einbricht, mit 34 einbricht? Dessen Spiel hat ja schon was mit Athletik zu tun, mit Tempo zu tun. Klar hat der auch diesen Spielintellekt und auch die Technik und bla 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 bla. Aber das ist ja jetzt kein zentral defensiver Mittelfeldspieler, bei dem du sagen kannst, ja, der wird auch mit 37 noch die Bälle spielen. Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen. Dazu muss man auch sagen, es gab ja, das ist dann wiederum jetzt auch sehr, sehr witzig, dass jahrelang das Gerücht rumgeisterte, und es war ja mehr als ein Gerücht, dass er eigentlich weg will, dass er eigentlich zu Real Madrid will, dass er eigentlich jetzt mittlerweile nach Saudi-Arabien will, um einfach fett einzucashen. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, ich bin echt traurig, dass mir der FC Liverpool noch kein Angebot hingelegt hat. Also das, ich finde es ehrlich, es dauert ein bisschen zweischneidig, dieses Schwert, weil auf der einen Seite, klar, er hat recht, der Vertrag läuft aus, wenn du ihn halten willst, und wenn er so spielt, wie er aktuell spielt, musst du ihn halten. Auf der anderen Seite, du bist jetzt 32, dass Liverpool, jetzt gehen wir zu der Sicht, der Point of View Liverpool, dass Liverpool sich sagt, pass auf, der ist jetzt 32, wir haben auch einen großen Kader, wir müssen mal überlegen, wir können jetzt nicht einfach Geld raushauen, nachher ist der mit 34 nicht mehr spielbar und wir zahlen dem aber noch, keine Ahnung, 20 Millionen im Jahr, kann ich auch verstehen. Und dann aber wiederum ist halt lustig, weil du dich ja schon seit 3 Jahren eigentlich, in jeder Transferperiode gibt's Gerüchte, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast zu bleiben. Also es sind so viele Geschichten, die da aufeinander wirken, dass ich mir echt gedacht habe, boah, also ob ich da jetzt so offensiv sein würde an seiner Stelle, geh halt einfach hin und sag, ich würde gern bleiben, Punkt, dann ist das Thema doch durch. So sportlich hast du jetzt auch wieder dem, ich glaube, das wird sich jetzt nicht großartig auswirken, aber du hast schon potenziell leicht geschadet, weil was ist, wenn da jetzt Ärger reinkommt? Was ist, wenn es die Mannschaft irgendwie beeinflusst? Ich glaube es nicht, aber es kann natürlich schon sein. Deswegen, Liverpool hatte Phasen, da hätten sie enttäuscht sein können von ihm, weil er sagt, er ist jetzt enttäuscht von Liverpool. Da hätten sie enttäuscht sein können von ihm, weil er immer mit anderen geflirtet hat. Nicht so wirklich öffentlich, aber der Berater schon immer durch die Blume. Und jetzt plötzlich das, und das in einer Phase, in der es eigentlich richtig gut läuft. Also ehrlich gesagt ist die Situation aus allen Sichtwinkeln irgendwie verständlich, aber irgendwie auch total suboptimal.
Ja, glaube ich, ist genau so. Es ist jemand, Mo Salah, von dem wir schon wissen, dass er gerne Liebe erfährt, was man auch irgendwie verstehen kann. Und das ist halt der Typ Spieler, der, glaube ich, der muss das auch ein bisschen haben und muss das auch ein bisschen bekommen. Und vermutlich hätte er halt gerne auch zumindest, wenn Van Dijk hat das wahrscheinlich einfach nur clever gelöst. Das und das ist natürlich auch, da ist das Alter auch nicht so wild auf der Position, aber beide könnte man ja insofern vergleichen, dass sie beide vergleichsweise alt sind, dass sie beide aber wieder zurück zum Besten sind und beide wahrscheinlich gerne irgendwie einen relativ langfristigen, gut dotierten Vertrag bekommen würden. Der eine hat nur halt gesagt, ja, jetzt entspannt euch mal, die richtigen Leute reden zum richtigen Zeitpunkt miteinander, und der andere versucht jetzt zum zweiten Mal öffentlich. Das kann man gut finden, muss man auch nicht gut finden, aber wie du sagst, ist vielleicht auch nicht so, aber ich meine, selbst das wird verpuffen im Moment, so wie die, also gar nicht performen nur, sondern wie die Ergebnisse holen. Und dann kann man es wahrscheinlich irgendwie einigermaßen verschmerzen.
Ja.
So, machen wir zu heute, für diese Woche. Es geht ja, jetzt wird's richtig witzig. Das habe ich auch in meinem Spiel gesagt. Jetzt kommt die Phase. Im Dezember sind es für einzelne Vereine wie Liverpool zum Beispiel bis zu 9 Spiele. Und wir gehen ja jetzt dann in den nächsten Monat schon rein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir beim nächsten Mal dann schon Dezember haben, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das heißt, dann wird's richtig. Dann wird's schön. Da wird die Premier League so richtig spannend. Das ist meine rein sportlich gesehen liebste Saisonphase. Das heißt.
Which matches do you have on the weekend, my friend? You know that.
Oh, das weiß ich gar nicht. Muss ich schnell nachschauen. Moment.
Währenddessen kann ich sagen, ich habe am Samstag West Ham gegen Arsenal. 18:30, soweit ich das weiß. Und am Sonntag um 14:30, da habe ich mich verschrieben, oder?
Nee, nee, das stimmt, glaube ich.
Chelsea gegen Aston Villa, da freue ich mich sehr drauf. Boah, da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein geiles Spiel. Eigentlich freue ich mich
auf beide. Bei mir ist es, also gut, das macht jetzt keinen Sinn mehr, wenn ich das heute noch sage, das hört ja niemand. Palace gegen Newcastle am Samstag und ich bin sogar am Sonntag im Einsatz. Ich unterbreche ja im Dezember die Elternzeit und bin dann bei Tottenham gegen Fulham.
Aha.
Schönes Spielchen noch.
So ist das. In diesem Sinne, ihr wisst genau, welche Spielchen jetzt kommen. Folgt uns überall auf allen sozialen Netzwerken. Schreibt uns da, das macht ihr ja sowieso sehr, sehr fleißig. Gestern habe ich wieder das Internet gebrochen, weil mir 10.000 Leute geschrieben haben, dass sie mein Foto so lustig finden, dass ich natürlich auch darauf hingewiesen habe. Da vielleicht abschließend, den Gag können wir uns auch erlauben. Das Foto habe ich mir wurde damals, als ich eingestellt worden bin, wurde mir gesagt, schick uns doch bitte ein Foto von dir. Es wurde aber nicht gesagt, warum. Sondern ich habe einfach ein Foto geschickt. Ich dachte, weil ich ja davor schon mal bei Sky war, festangestellt, dachte ich, dass im Intranet einfach halt in meinem Kontakt ein Foto hinterlegt werden muss und habe einfach irgendein Foto geschickt, das halt einigermaßen gut aussah, hatte zu dem Zeitpunkt oder einigermaßen, wie sagt man, hochqualitativ aussah, von den Pixeln her und so weiter. Und hatte damals keine anderen Bilder parat, nur so halt private Bilder, wo irgendjemand mich fotografiert, wo ich an der Wand stehe oder so ein Scheiß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schick das einfach hin und habe mir nichts dabei gedacht. Und bei meinem ersten Spiel, als ich dann da ankam, war halt dann dieses Bild eingeklinkt und ich dachte mir, ach, deswegen haben die das gebraucht. Und jetzt müsste ich da hinlaufen und müsste den Leuten halt sagen, bitte tauscht das aus. Es ist mir eigentlich nicht wichtig genug. Also ihr kennt uns, ihr kennt mich. Wir reden so, wir haben echt ein bisschen was zu tun momentan. Ich hatte jetzt 4 Tage, ich habe jetzt 5 Tage am Stück durchgearbeitet. Ich habe nächste Woche 6 Spiele am Stück. Ich habe im Dezember 9 Spiele am Stück. Es ist mir eigentlich echt, sorry, ich weiß nicht, ihr findet es witzig und ihr fragt mich das und es ist ja auch alles in Ordnung. Null Stress, um Gottes Willen. Aber es ist, ich denke heute nicht daran, welches Bild am Samstag bei mir eingeklinkt wird, wenn ich da ein Spiel kommentiere. Deswegen ist es mir, es könnte mir wirklich, mir geht's um Inhalte, hört sich dumm an und klingt jetzt irgendwie so ein bisschen hochtrabend, aber ist es mir völlig wurscht, welches Bild da eingeblendet wird. Die könnten selbst ein Bild von mir, von meiner Kommunion da einblenden, wobei so sieht's eigentlich aus. Es ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder so, ich habe keine Ahnung.
Meinst du es auch schon wieder, glaube ich, also es gibt man halt einmal ab und dann war's eben, das.
Also,
wenn keiner danach fragt, es fällt einem dann in dem Moment nochmal genau. Auf. Ah ja, und dann denkt man sich wieder.
Aber wir haben momentan echt beide ja so viel zu tun, dass ich jetzt nicht daran denke, ich muss da noch irgendjemandem schreiben, ein Bild zu schicken. Vor allem, ich habe auch ehrlich gesagt kein Bild, das ich da einschicken könnte. Müssen wir mal machen. Muss ich einen befreundeten Fotografen mal fragen, ob der nicht da was machen kann. Genau, also deswegen, ich feiere das Bild ja selber immer und muss ja selber mal lachen. Ich war da, wie alt war ich denn da, 25 oder so, da haben wir gerade angefangen zu studieren. Oder 27, irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau.
Nee, das ist älter.
Ich weiß es nicht genau. Es war im Studium.
Das ist älter. Ja, aber da ist, also ich würde sagen, da war es 23 oder so.
2010 müsste es gewesen sein. Müsste 2010 gewesen sein.
Also die Tipps
Jahre
bitte.
Her, ja, schon
die
krass.
Tipps bitte Alter. Unter den Post für den aktuellen Podcast, ja. Wie alt der damals war.
Ich habe 2009 angefangen bitte. Zu studieren, soweit ich das noch weiß. Und es müsste dann 2010 gewesen sein.
Ja, Fake News. Schreibt ihr mal drunter.
Ja, 2010 sind ja 15 Jahre fast. Überleg mal. Das sind fast 15 Jahre.
Fake News.
Irgend sowas müsste es sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgend sowas müsste es sein. So oder so, genau. Also ihr dürft mich gerne weiterhin darauf anschreiben.
Du bist ein Kommunist. Fake News.
Das bin ich auf jeden Fall. Das bin ich auf jeden Fall. Ich will, dass alle gleich viel haben wie ich. Das ist auf jeden Fall so. Da bin ich auf jeden Fall Kommunist. Ich will, dass ihr genauso viel Premier League Spiele sehen könnt wie ich und genauso viel Spaß dran habt. In diesem Sinne, folgt uns überall, schreibt uns überall, bewertet uns überall. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Außer, das können wir schon mal einklinken hier, vielleicht am Schluss nochmal, sollte jetzt bei West Ham, sollten die 3-0 verlieren und sollte da was passieren, glaube ich, würden wir uns nochmal melden, mit einer kleinen Sequenz, aber sollte das nicht passieren, hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne, stay tuned und cheers. Mann, ist das gut!